Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ihr dürft euch freikaufen. Der Bundesrat beschließt ein Gesetz, das es den Schweizer Banken erlaubt, ihre Konflikte mit den USA zu beenden.
Jedes Institut, das als für sich wichtig und wesentlich erachtet, kann dann seine Vergangenheit regeln bzw. eine Vereinbarung schließen mit den USA.
Sagt Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf. Wir haben die Reaktionen aus Politik und Wirtschaft und die Analyse aus Washington und dem Bundeshaus. Dann, heiraten bleibt teuer. Der Bundesrat verwirft seine Pläne zur Abschaffung der Heiratsstrafe. Und auch sie haben gemordet. Wegen Kriegsverbrechen hat das Haager Tribunal 6 bosnische Kroaten verurteilt.
Viele Kroatinnen und Kroaten haben das entweder zu vergessen versuchen oder gar nicht gewusst. Und das ist ein Schock für sehr viele.
Sagt Žarko Puchovski, der politische Philosoph aus Zagreb, im Echo-Gespräch. Am Mikrofon Roman Fillinger. Seit rund 5 Jahren nehmen die USA vermehrt Schweizer Banken ins Visier. Sie werfen ihnen vor, Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben und drohen mit drakonischen Maßnahmen, wenn die Banken nicht mit den US-Behörden zusammenarbeiten. Das neue Gesetz soll Schweizer Banken genau diese Zusammenarbeit mit den Amerikanern jetzt erlauben. Pascal Krauthammer.
Die US-Behörden hätten die Geduld mit den Schweizer Banken verloren, erklärte Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf. Darum will der Bundesrat nun im Eiltempo eine Gesetzesvorlage durchpauken, mit welcher heikle Bankdaten an die US-Behörden geliefert werden können. Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf.
Die Dringlichkeit ergibt sich auch daraus, dass Vorbereitungen getroffen wurden, bereits weitere Banken dann zur Verantwortung zu ziehen, wenn wir nicht eine Regelung schaffen, die es den Banken ermöglicht, diese Vereinbarungen abzuschließen.
Damit der Streit um die unversteuerten Vermögen bereinigt werden kann, sollen die Banken den US-Behörden Informationen liefern zu ihren Geschäftspraktiken und zu Mitarbeitern, die im US-Geschäft tätig waren. Nun ist es an den einzelnen Schweizer Banken, diese Möglichkeit wahrzunehmen und sich mit den US-Behörden zu einigen oder, wie es die Finanzministerin sagt,
eine Bank kann dann entscheiden, will ich in dieses Programm einsteigen oder nicht.
Die genauen Angaben zu diesem Programm werden die US-Behörden den Schweizer Banken erst noch mitteilen. Die Zeit eilt. In der Sommersession, die bereits am nächsten Montag beginnt, sollen die Parlamentarier das Gesetz beraten und absegnen.
Wir werden dem Parlament aufzeigen, dass das eine rechtlich korrekte Lösung ist, die uns hilft oder den Banken hilft, das Problem zu erledigen. Und wir gehen auch davon aus, dass das Parlament das so beurteilt, wie wir auch, dass es keine andere vernünftige, rechtsstaatlich korrekte Lösung gibt.
Das ist aber nicht so sicher, denn mehrere Parteien lehnen die Gesetzesvorlage in einer ersten Reaktion ab. Die SP spricht von einer Notfallübung für den Finanzplatz, die SVP kritisiert die Vorlage als gesetzgeberischen Pfusch, die FDP überlegt sich, das Gesetz zurückzuweisen und auch die CVP zeigt sich nur wenig begeistert.
Soweit die Reaktionen aus der Politik, was den Banken an der Lösung gefällt, was nicht und wie das Gesetz in den USA ankommt. Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Andi Lüscher.
Der Bundesrat lehnt die Ecopop-Initiative wie erwartet ab. Auch will er ihr keinen Gegenvorschlag entgegenstellen. Grundsätzlich habe sich die Zuwanderungspolitik der Schweiz bewährt, begründet der Bundesrat seine Haltung. Die Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» verlangt unter anderem, die Zuwanderung pro Jahr auf 0,2% der Bevölkerung zu begrenzen. Das sei nicht vereinbar mit dem Abkommen über den freien Personenverkehr mit der Europäischen Union, hält der Bundesrat fest. Der Bundesrat bleibt dabei, in Zukunft sollen in der Schweiz alle Radio- und Fernsehgebühren bezahlen, auch jene, die kein Empfangsgerät besitzen. Dafür soll die jährliche Gebühr von heute 462 Franken pro Haushalt auf rund 400 Franken sinken. Und nur Firmen mit einem Jahresumsatz von unter 500.000 Franken sollen von der Abgabe befreit werden. Patientinnen und Patienten sollen selbst entscheiden können, ob sie ein elektronisches Dossier wollen. Zudem sollen sie den Zugriff einschränken und selbst Einsicht nehmen können. Der Bundesrat hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf zuhanden des Parlaments verabschiedet. Die Strompreise in der Schweiz dürften nächstes Jahr steigen. Dies gibt die Netzgesellschaft Swissgrid bekannt. Für eine durchschnittliche Familie seien es 20 Franken mehr. Für den Preisaufschlag gäbe es verschiedene Gründe. Unter anderem müsse das veraltete Stromnetz modernisiert werden. Swissgrid möchte außerdem, dass der Bund die Rekursmöglichkeiten gegen neue Strommasten einschränkt. Wäre letztes Wochenende über die eidgenössischen Vorlagen vom 9. Juni abgestimmt worden, hätten die Stimmberechtigten die Initiative «Volkswahl des Bundesrats» abgelehnt. In der Umfrage des Instituts GFS Bern sagten 66% der Befragten, sie seien gegen den Vorschlag der SVP. 25% befürworteten die Initiative. Das neue Asylgesetz hingegen wäre angenommen worden. 57% der Befragten äußerten sich für die Gesetzesrevision, 29% waren dagegen. Befragt im Auftrag der SRG wurden über 1400 Stimmberechtigte in der ganzen Schweiz. Die Fehlerquote liegt bei plus minus 2,7%. In der ostafghanischen Stadt Jalalabad ist das Büro des Internationalen Roten Kreuzes Ziel eines Anschlags geworden. Das teilte ein Sprecher des Roten Kreuzes mit. Laut Medienberichten handelt es sich um ein Selbstmordattentat. Einer der Täter habe am Eingang eine Bombe gezündet. Mindestens zwei seiner Komplizen seien in das Gebäude eingedrungen und es sei zu einer Schießerei gekommen. Ein Wachmann sei getötet und sechs ausländische IKRK-Mitarbeiter evakuiert worden, berichten die afghanischen Behörden. Die Europäische Union lindert den Spardruck auf mehrere hochverschuldete Mitgliedsländer. Angesichts von Massenarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise sollen unter anderem Frankreich, Spanien und Portugal mehr Zeit erhalten, um ihre Staatsdefizite abzubauen. Zudem soll Italien aus dem Defizitstrafverfahren entlassen werden. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien hat sechs ehemalige hochrangige bosnische Kroaten zu Gefängnisstrafen zwischen 10 und 25 Jahren verurteilt. Das Gericht in Den Haag befand die Männer schuldig, in den Jahren 1991 bis 1994 in Bosnien-Herzegowina schwere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Bulgarien hat eine neue Regierung. Das Parlament in Sofia hat die Expertenregierung unter dem parteilosen Ministerpräsidenten Plamen Orešarski bestätigt, mit 120 zu 97 Stimmen. Die neue Regierung wird von den Sozialisten und der mit ihnen verbündeten Parteien der ethnischen Türken MFR unterstützt. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 8.029 Punkten, minus 2,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.283 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.2141 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,07 Rappen. Die Wetterprognose für morgen Donnerstag: Es hat viele Wolken, zum Teil gibt es kurze Aufhellungen und einige Schauer. Im Osten ist es meist bewölkt und immer wieder nass. Die Temperatur reicht im Norden 12 Grad, im Süden bis 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Viele Fragezeichen, viel Skepsis und etwas Erleichterung, wie das Gesetz zum Steuerstreit mit den USA funktionieren soll und wie es ankommt. Unser Schwerpunkt. Dann zwar ungerecht, aber alternativlos, wieso der Bundesrat die Heiratsstrafe doch nicht abschaffen will. Auch schuldig und schockiert, wie die Kroaten auf das jüngste Urteil des Kriegsverbrechertribunals reagieren. Und schon vor 30 Jahren laut.
Oh, non me ne parli. È tremendo. Adesso puoi stirpi fra poco.
Der tägliche Stau im Marcantone ist die Hölle. Jetzt endlich können die Stimmbürger entscheiden. Stau oder noch mehr Verkehr. Echo der Zeit. Der neueste Schritt zur Lösung des Steuerstreits hat einen sperrigen Namen. Bundesgesetz über Maßnahmen zur Erleichterung der Bereinigung des Steuerstreits mit den Vereinigten Staaten. Das Gesetz soll es Schweizer Banken erlauben, sich mit den US-Behörden zu einigen. Philipp Burkhardt kennt Details und Tücken.
Was der Bundesrat im Parlament unterbreite, sei keine Nulllösung, betont Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Von einer Globallösung, die alle Schweizer Banken endgültig vom Risiko befreit, von den USA eingeklagt zu werden, ist man weit entfernt. Doch das zweijährige Verhandeln habe sich schon gelohnt, erklärt die Bundesrätin.
Wenn man diese Verhandlungen nicht gemacht hätte, wären wir nämlich konfrontiert worden mit einer direkten Attacke, mit der Forderung nach Notrecht. Das war ja ursprünglich auch, oder? Die Forderung, jetzt im Rahmen von Notrecht einfach diese Daten auszuliefern.
Und zumindest dies habe man verhindern können, gibt Wittmer Schlumpf zu bedenken. Dennoch, die USA haben den Schweizer Finanzplatz im Griff und diktieren, was zu tun ist. Das amerikanische Justizministerium hat ein Programm ausgearbeitet, mit dem Schweizer Banken ihre Schuld abtragen können. Konkret, wie sie mit hohen Strafzahlungen eine Klage der USA abwenden können. Den konkreten Inhalt des Programms darf die Finanzministerin auf Anweisung der USA nicht bekannt geben.
Das Programm ist nicht Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Das ist so abgemacht, auch mit den USA.
Nur so viel verrät die Bundesrätin. Banken, die nach dem Staatsvertrag mit den USA zum Fall UBS im Jahr 2009 immer noch US-Kunden geholfen hätten, amerikanische Steuern zu umgehen, würden mehr bezahlen müssen.
Es wird eine Unterscheidung geben zwischen den Geschäften, die vor 2009 gemacht wurden, und den Geschäften, die nach 2009 gemacht wurden.
Die Finanzministerin lässt durchblicken, dass die Strafzahlungen für einzelne Banken so hoch ausfallen könnten, dass ihr Überleben gefährdet wäre.
Wenn eine Bank natürlich den großen Teil ihres Kundengeschäfts mit nicht versteuerten US-Geschäften gemacht hat, oder? Dann wird das zu einem Problem oder kann es zu einem Problem werden. Vor allem, wenn das Geschäfte sind, die in einem großen Maß und in einem wesentlichen Maß nach 2009 erfolgt sind.
Damit die USA die Höhe der Strafen nun berechnen können, müssen die betroffenen Schweizer Banken Informationen zu den problematischen Geschäftsbeziehungen mit amerikanischen Kunden nach Washington liefern. Nicht dazu gehören die Namen der Kunden. Vorläufig. Denn diese werden die USA erhalten, sobald sie, gestützt auf die gelieferten Geschäftsdaten, sogenannte Amtshilfegesuche an die Schweiz richten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden dann auch die ertappten US-Kunden Bußen und Nachsteuern bezahlen müssen. Und auch Schweizer Treuhänder, Vermögensverwalter und Anwälte geraten ins Visier der Amerikaner, sofern sie beim Verstecken von Geldern amerikanischer Kunden vor dem Fiskus geholfen haben. Denn auch ihre Namen dürfen Schweizer Banken neuerdings in die USA übermitteln. Das neue Gesetz soll es möglich machen, sofern das Schweizer Parlament es genehmigt. National- und Ständerat sollen es im Hauruck-Verfahren innerhalb der nächsten 3 Wochen im Rahmen der Sommersession absegnen. Ohne zu wissen, worum es beim Programm der Amerikaner für Schweizer Sünderbanken konkret geht. Auf die Frage, wann denn die USA die Öffentlichkeit über den Inhalt des Programms informieren werden, erklärt Bundesrätin Wittmer Schlumpf.
Dass sie das machen werden, wenn die Schlussabstimmung im Parlament durch ist. Ja?
Das alles macht klar, die USA sind im Streit um unversteuerte US-Gelder eindeutig am längeren Hebel.
Noch sagen die USA also nicht, was sie den Schweizer Banken anbieten werden. Beat Zoltermann in Washington, dringt da wirklich nichts durch?
Von offizieller Seite nichts. Die Steuerbehörde IRS will nichts sagen. Das Justizdepartement hat soeben zurückgerufen. No comment, kein Kommentar auch dort. Es scheint, als ob das offizielle Amerika tatsächlich dicht hält. Man muss sagen, die Spekulationen und Gerüchte sind in den letzten Tagen auch mehrheitlich über Schweizer Medien an die Öffentlichkeit gelangt. Dass die Schweiz nun den Steuerstreit lösen will, ist hingegen ein großes Thema in den amerikanischen Online-Medien. Die Top-Meldung heute früh sogar für die New York Times und das Wall Street Journal.
Klar ist ja schon jetzt, dass die Schweizer Banken in den USA Bußen zahlen müssen. Lässt sich ermessen, wie hoch die ausfallen könnten?
Es gibt da auf amerikanischer Seite vermutlich Schätzungen, aber ganz sicher wird man das erst wissen, wenn der Streit tatsächlich beigelegt ist. Laut Gerüchteküche sollen es insgesamt 7 bis 10 Milliarden Dollar sein, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Lösung deutlich teurer werden als 1998 der Holocaust-Gelder-Vergleich. Damals haben die Schweizer Banken zusammen 1,25 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt.
Was ja erstaunt ist, dass die USA nicht darauf bestehen, Kundendaten zu erhalten. Wie erklären Sie sich das?
Ja, die USA brauchen diese Kundendaten gar nicht zwingend. Sie können den Sündern auch mit Informationen aus dem Umfeld auf die Schliche kommen. Diese Informationen können dann Grundlage oder Ergänzung sein für Amtshilfegesuche, auch für Gruppenanfragen. Diese zusätzlichen Informationen helfen den USA aber auch, wenn sie gegen Korrespondenzbanken in den USA von Schweizer Finanzinstituten vorgehen, so wie sie das in der Vergangenheit auch schon getan haben. Man muss wissen, jede Schweizer Bank, die in den USA Kunden hat, braucht eine Niederlassung oder eben eine Korrespondenzbank hier in den USA, denn die Kunden müssen ja irgendwie an ihr Geld gelangen, Geld im schwarzen Koffer aushändigen, das macht man nur noch im Film. Doch die Banken in den USA sind nicht durch das Schweizer Bankgeheimnis geschützt und wenn man dank zusätzlicher Informationen solche Korrespondenzbanken zur Datenherausgabe zwingen kann, braucht es nicht mal den Umweg über ein langwieriges Amtshilfeverfahren in der Schweiz.
Besten Dank, Beat Soltermann. Wir hören uns gleich noch einmal. Ziel des neuen Gesetzes ist, den Schweizer Banken zu helfen, Streitigkeiten mit den USA beizulegen. Doch in der Finanzwelt stößt der bundesrätliche Vorschlag auf gemischte Reaktionen. Thomas Oberer.
Die Schweizerische Bankenvereinigung begrüßt, dass nun eine Lösungsmöglichkeit für das amerikanische Schwarzgeld auf dem Tisch liegt.
Wir finden es sehr positiv, dass damit die Möglichkeit geschaffen wird, dass diese Problematik gelöst werden kann, rechtlich einwandfrei und abschließend.
Sagt Thomas Sutter von der Bankenvereinigung. Trotzdem, so richtig zufrieden ist er nicht, denn viele Details sind noch nicht bekannt. Was kostet das Ganze und was für Daten wollen die USA genau?
Man weiß über das Programm, an dem sich die Banken beteiligen können, um ihre Vergangenheit zu regeln, weiß man noch gar nichts. Und das ist natürlich sehr entscheidend. Und das finden wir auch ein bisschen befremdlich, dass heute darüber gar nichts informiert wurde.
Vor allem die drohenden Bußen von geschätzten 10 Milliarden Dollar oder mehr machen den Banken Sorgen. Sie verlangen deshalb, dass der Bundesrat sich für die Banken einsetzt und die USA dazu bringt, die Bußen nicht willkürlich hoch anzusetzen. Denn dadurch könnten vor allem kleinere Schweizer Banken, die sich nur wenig zu Schulden haben kommen lassen, in ihrer Existenz gefährdet werden. Trotzdem haben beispielsweise die Credit Suisse, die Zürcher und die Basler Kantonalbank heute betont, sie würden mit den USA kooperieren. Andreas Albrecht, Bankratspräsident der Basler Kantonalbank.
Die Basler Kantonalbank hat ja bereits Gespräche mit US-Behörden geführt und diese Gespräche auch kooperativ und konstruktiv geführt. Und das würden wir sicher auch weiter so machen, wenn wir vom Parlament eben diese Möglichkeit bekommen, um uns da mit den Amerikanern auf eine Einigung zu finden.
Liefern werden die Banken die Daten von Bankmitarbeitern. Hier haben sie sich mit den Personalvertretern und dem Bundesrat geeinigt. Zum einen werden nur die Namen von Mitarbeitern geliefert, wenn diese auch tatsächlich beim Verstecken von Steuergeldern geholfen haben. Zudem müssen Bankmitarbeiter vorrangig über Datenlieferungen informiert werden. Und die Banken müssen ihren Angestellten finanziell und juristisch zur Seite stehen, wenn sie Probleme bekommen. Das sei akzeptabel, findet Dennis Scherwe vom Bankpersonalverband.
Es ist das Beste in dieser Situation. Man kann nicht immer alles reparieren, oder? Das ist eine Schadenbegrenzung und es ist viel besser, als was bis jetzt passiert ist.
Wichtig ist für Scherwe auch, dass die Lösung für alle Bankmitarbeiter in der Schweiz gilt. Gleichgültig, ob sie für eine Schweizer oder eine ausländische Bank tätig sind oder waren. Unzufrieden mit der Lösung des Bundesrates sind jedoch die Vermögensverwalter, Treuhänder und Anwälte. Patrick Neubühl vom Branchenverband Treuhand Swiss.
Ein Treuhänder ist ein freier Beruf. Er hat in der Regel ein Mandatsverhältnis. Und das ist mit dem Berufsgeheimnis ähnlich wie der Arzt mit seinem Patienten. Und das steht zur Diskussion.
Auch Alexander Rabian vom Verband Schweizer Vermögensverwalter findet, seine Branche werde zu wenig berücksichtigt.
Für Angestellte der Banken sind wesentlich weitergehende Schutzbestimmungen vorgesehen. Für die Angestellten von Anwaltskanzleien und Vermögensverwaltern sollen keine gleichwertigen Schutzbestimmungen gelten. Für den Bundesrat scheinen diese nachgeordneten Angestellten bei Anwälten und Vermögensverwaltern irgendwie Menschen zweiter Klasse zu sein.
Rabian verlangt deshalb vom Parlament, den Schutz für die Treuhänder und Vermögensverwalter zu verbessern. Noch ist man sich in der Finanzbranche also nicht richtig einig, was man vom heute präsentierten Gesetz halten soll. Froh ist man, dass es endlich vorwärts geht. Doch ob schlussendlich der Schweizer Finanzplatz als Ganzes den Konflikt mit den USA beilegen kann, wie geplant, das ist noch offen. Dazu braucht es individuelle Vereinbarungen zwischen jeder einzelnen Schweizer Bank mit US-Kunden und den amerikanischen Steuerbehörden. Und bei diesem Prozess kann noch einiges schiefgehen.
Thomas Oberer mit Reaktionen aus der Finanzwelt. Kritischer wird das neue Gesetz in der Schweizer Politik aufgenommen. Elisabeth Pestalozzi.
Deutlicher hätte sich Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf kaum ausdrücken können. Sagt das Parlament nicht Ja zur gesetzlichen Grundlage für die Datenlieferung der Banken, und zwar bald, dann sieht es für den Schweizer Finanzplatz unter Umständen schlecht aus. Doch das scheint der SP einerlei. Von dieser Seite kann die Finanzministerin in der kommenden Junisession keine Unterstützung erwarten. SP-Parteipräsident Christian Löwra.
Wir werden diesen Vertrag ablehnen. Die Banken müssen die Verantwortung für ihre illegalen Tätigkeit selber tragen. Es geht nicht an, dass Verbanken, die nach 09 im Wissen, dass ihre Geschäfte illegal sind, uns bitten, die Verantwortung zu übernehmen.
Und auch von den SVP-Parlamentariern sei kaum mit einer Ja-Stimme zu rechnen, wenn das neue Gesetz in 2 Wochen schon in den Ständerat, die Woche drauf dann in den Nationalrat kommt, ist Fraktionschef Adrian Amstutz überzeugt. Schließlich kenne man die Vereinbarungen mit den USA ja noch gar nicht richtig.
Es kann nicht sein, dass ein solch wichtiges Geschäft in einer Hauruck-Übung durch beide Kammern des Parlaments gepeitscht werden soll.
Aber auch von der FDP, die eigentlich für eine zügige Lösung im Bankenstreit ist und die Banken vor drohenden Anklagen bewahren möchte, kommt alles andere als ungeteilte Unterstützung. FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber.
Das Vorgehen lehnt die FDP schlicht ab. Die FDP ist der Überzeugung, dass der Gang ans Parlament unnötig und sogar gefährlich ist.
Unnötig, weil der Bundesrat das heute Präsentierte selber umsetzen könnte. Gefährlich, weil dem Geschäft im Parlament mit einem Nein von SP und SVP der Totalabsturz drohe. Die FDP werde deshalb beantragen, das Geschäft zurück an den Bundesrat zu weisen und gar nicht zu traktandieren, kündigt Huber an. Bleibt von den größeren Parteien also noch die CVP. Auch sie will heute noch keinen Blankoscheck für das neue Bankengesetz ausstellen. Doch signalisiert Fraktionspräsident Urs Schwaller Offenheit.
Jetzt können wir uns während Monaten darüber streiten, ob das gut oder schlecht sei. Ich halte dafür, wenn es eine Lösung für die Vergangenheit gibt, die Banken, die da sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, auch dafür bezahlen, dann müsste man mindestens hier offen sein, um das gründlich zu prüfen.
Allerdings möchte Schwaller noch einige offene Fragen geklärt haben. Vorbehaltlos Ja zum bundesrätlichen Lösungsansatz, sagt die BDP, die Partei von Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Elisabeth Pestalozzi. Viele Parlamentarier stören sich also daran, dass dieses Gesetz im Schnelldurchlauf durchs Parlament soll. Oliver Washington im Bundeshaus, wie stehen denn die Chancen, dass das Parlament doch noch Ja sagt zum Vorschlag des Bundesrats?
Die Stellungnahmen heute sind sehr kritisch, wir haben es gehört, und das überrascht auch nicht, denn man muss es klar und deutlich sagen, einmal mehr ist die Politik in Geiselhaft des Bankenplatzes. Nur wenn das Parlament Nein sagt, dann drohen eben weitere Klagen aus den USA gegen weitere Banken. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat explizit von Klagen gegen Kantonalbanken gesprochen. Diese Drohkulisse steht im Raum und dürfte Eindruck machen. Und deshalb wäre ich nicht überrascht, wenn das Parlament am Schluss Ja sagt, trotz Grollen und Wut. Denn auch bei früheren Bankenplatzvorlagen hat das Parlament am Schluss jeweils Ja gesagt. Zudem dürfte der Bundesrat bei den Parteien noch ziemlich für seine Vorlage weibeln.
Stichwort Drohkulisse. Würden denn die USA wirklich so rabiat gegen weitere Schweizer Banken vorgehen, Beat Zoltemann in Washington?
Davon ist auszugehen. Die Schweizer Finanzministerin hat es gesagt, eben diese Vorbereitungen, die getroffen worden seien von den Amerikanern. Und das ist auch das, was man zu hören bekommt, wenn man mit amerikanischen Anwälten hier redet. Es gäbe da entsprechende Gerüchte, bestätigen sie. Einer schreibt mir per Mail, man solle in der Schweiz nicht davon ausgehen, dass bei einem Nein des Parlaments die USA den Streit einfach so ad acta legen würden. Die USA, die würden dranbleiben. Damit ist die Sache nicht erledigt, wenn man also Nein sagt. Und in der Tat haben die USA in der Vergangenheit im Fall der Bank Wegelin ja auch schon gezeigt, dass sie durchaus vor einer Anklage nicht zurückschrecken.
Aber wenn das Gesetz im Schweizer Parlament durchkommt, dann ist das das Ende des Steuerstreits.
Ich würde sagen, wir sehen den Anfang vom Ende des Steuerstreits zwischen der Schweiz und den USA. Das sehen auch andere so. Die New York Times nennt die Lösung, wenn sie dann tatsächlich wie geplant zustande kommt, heute einen Wendepunkt. Das heißt andererseits aber auch, man ist noch nicht am Ziel. Oder um es mit den Worten des legendären Baseballspielers Yogi Berra zu sagen, it ain't over till it's over. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
Kundendaten dürfen die Schweizer Banken nach wie vor nicht liefern. Oliver Washington, wie weit tangiert das neue Gesetz denn das Schweizer Bankgeheimnis?
Direkt nicht, aber indirekt natürlich schon. Die Schweiz liefert ja die gesetzliche Grundlage, damit die Banken Daten zu ihren Geschäftstätigkeiten liefern können. Die USA können dann mit diesen Daten Amtshilfegesuche einreichen und Kundendaten verlangen. Und damit ist eben auch klar, es werden immer mehr Kundendaten in die USA fließen. Und da spielt es keine Rolle, dass das Bankgeheimnis auf dem Papier und rein formal kein weiteres Loch bekam.
Trotzdem, die USA wollten ja dieses Bankgeheimnis knacken, die Schweiz hat sich gewehrt. Wer hat sich da jetzt durchgesetzt?
Ja, die USA wollten ursprünglich ja viel mehr. Sie wollten eine fixe Anzahl Kundendaten. Tausende hätten das sein sollen und auch Kundendaten bis weit in die Vergangenheit zurück. Der Bundesrat wollte das um jeden Preis verhindern, denn er hätte das Gesetz ändern müssen. Und das ist ihm gelungen. Die Amerikaner sagen, wir akzeptieren das. Dafür sagen wir nun, was lang geht, indem sie eben die Höhe der Bußen festlegen und indem sie die Details des Programms zurückbehalten, bis das Parlament definitiv Ja gesagt hat. Also, der Staat Schweiz konnte das rechtsstaatliche Gesicht wahren. Dafür aber haben wir die Amerikaner die Banken auf den Rücken gelegt, um ein Bild des Sports zu gebrauchen.
Besten Dank aus dem Bundeshaus. Einschätzungen von Oliver Washington und aus Washington, Beat Zoltermann. Heiraten ist nicht billig und das liegt in der Regel wenig am Hochzeitsfest. Ehepaare, die doppelt verdienen, und viele Rentnerpaare werden gemeinsam besteuert. Damit rutschen sie in eine höhere Steuerstufe als Unverheiratete und zahlen mehr. Ungerecht fand das der Bundesrat und schlug eine Alternative vor. Ungerecht findet er das zwar noch immer, aber die Alternative zieht er zurück. Geraldine Eicher.
30 Jahre ist es her, da hat das Bundesgericht beschieden, die sogenannte Heiratsstrafe sei verfassungswidrig. Zum selben Schluss kam die Politik in den vergangenen Jahrzehnten. Nur an der steuerlichen Diskriminierung von Ehepaaren hat sich nichts geändert. Nie wurde eine mehrheitsfähige Lösung gefunden, wie die Diskriminierung aufgehoben werden könnte. Und schon gar nicht, wie das Ganze finanziert werden sollte. Denn mit der Abschaffung der Heiratsstrafe würde in der Bundeskasse 1 Milliarde Franken jährlich fehlen. Angesichts dieser politischen Realität legt der Bundesrat seine letzten Ideen nun auf Eis. Aber er empfiehlt dafür ein Ja zur Volksinitiative für Ehe und Familie. Die CVP will mit dieser Initiative die gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren in der Verfassung verankern. Das bundesrätliche Ja freut CVP-Generalsekretärin Beatrice Wertli.
Wir sehen, dass unsere Initiative ein berechtigtes Anliegen aufgenommen hat. Die Heiratsstrafe ist ein Evergreen. Und wir sind der Meinung, dass das Parlament eigentlich gar nicht dagegen sein kann, denn es ist verfassungswidrig.
Doch gegen die Initiative kann man sehr wohl etwas haben. Sie ist selbst CVP-intern umstritten. Sie zementiere ein konservatives Familienbild, wird kritisiert. Und sie sei auch inhaltlich nicht ausgereift. Deshalb, so lachen sich Gegner der CVP nun ins Fäustchen, bleibe der CVP nichts anderes übrig, als einen Gegenvorschlag zu ihrer eigenen Initiative zu basteln. Das will sie aber nicht, und selbst wenn plötzlich doch, auf Sympathie dürfte sie etwa bei der SP nicht stoßen, sagt SP-Nationalrätin Marina Caroppio.
Man kann immer etwas versuchen, das zu verbessern, aber wir werden es noch schauen.
Und sowieso ändern würde ein Ja zur CVP-Initiative noch nichts. Dann wäre die gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren in der Verfassung verankert. Mehr nicht. Der Bundesrat lässt also die CVP einen Testlauf machen. Läuft sie gegen die Wand, ist die Abschaffung der Heiratsstrafe nicht mehr nur auf Eis gelegt, sondern im Permafrost eingefroren, bis eine politische Klimaänderung kommt. Das stört den Bundesrat wohl nicht groß, denn aus seinem Entscheid ist zwischen den Zeilen noch etwas anderes herauszulesen. Dem Bundesrat ist anderes teurer als die Abschaffung der Heiratsstrafe. Die Liste der finanziellen Wünsche dazu ist lang. Sie reicht von B wie Bahnausbau bis hin zu S wie Senkung der Unternehmenssteuern.
Geraldine Eicher. Die Zeit, es ist 18.28 Uhr. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Und hier geht es weiter mit einem Riss im kroatischen Selbstverständnis und einem wirtschaftsfeindlichen Stau im Tessin. Zuerst aber das neueste Abstimmungsbarometer. Der letzte SAG-Trend vor der Volksabstimmung vom 9. Juni zeigt viel Zustimmung zum verschärften Asylgesetz und wenig Interesse an einer Volkswahl des Bundesrates. Elmar Plotzer.
57% der Schweizer Stimmberechtigten wollen dem neuen Asylgesetz zustimmen, nur 29% wollen es ablehnen. Das die repräsentativen Umfragezahlen, die das Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG erhoben hat. Die Fehlerquote liegt bei 2,7%. Im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang Monat haben die Befürworter der Asylgesetzverschärfung also weiter zugelegt. Die Gegner der Revision, linke Parteien, Kirchenvertreter und Menschenrechtsorganisationen, hätten einen schweren Stand, sagt Politikwissenschaftler Claude Langeon, der Leiter von GFS Bern.
Der Eindruck in der Bevölkerung, man gewähre zu leicht, zu schnell und zu viel Asyl, der ist relativ stabil vorhanden und der befördert eigentlich auch die Ja-Seite bei dieser Asylgesetzrevision.
Besonders die vorgesehenen Massnahmen gegen renitente Asylbewerber seien populär. Fast unverändert ist die Stimmung bei der zweiten Abstimmungsvorlage, der Initiative für eine Volkswahl des Bundesrates. Nur 25% sind dafür, aber 66% sind dagegen.
Das Volk in der Schweiz ist stolz auf die direkte Demokratie und ist zufrieden mit dem Ausbaustandard. Mehr braucht es nicht,
analysiert der Politikwissenschaftler. Der SVP als Urheberin der Initiative ist es kaum gelungen, außerhalb des nationalkonservativen Lagers Unterstützung für das Anliegen zu finden. Dass die Initiative die Volksrechte stärke, glaubt die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer offenbar nicht.
Vor dem Jugoslawien-Tribunal in Den Haag wurde heute die ehemalige Führungsriege der bosnischen Kroaten verurteilt. Für bis zu 25 Jahre müssen die 6 ehemaligen Kommandeure und Politiker hinter Gitter. Sie wurden für schuldig befunden, in den 1990er Jahren in Bosnien-Herzegowina schwere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Elsbeth Gucker.
Die 6 hochrangigen bosnischen Kroaten bildeten zwischen 1991 und 1994 eine kriminelle Organisation, deren Ziel war es, die muslimische Bevölkerung aus Mostar und anderen Orten in Herzeg-Bosna, dem autonomen kroatischen Teilstaat innerhalb von Bosnien-Herzegowina, zu vertreiben. Die Angeklagten hätten die ethnischen Säuberungen geplant und sie durchführen lassen. Sie hätten von den Morden gewusst, von den Vergewaltigungen, den Vertreibungen, den Plünderungen und der Zerstörung von Häusern, Moscheen, aber auch der berühmten Brücke in Mostar. Und sie seien informiert gewesen über die äußerst inhumanen Zustände in den Gefangenenlagern. Trotzdem hätten sie nie eingegriffen, sagte der Vorsitzende Tribunalrichter Jean-Claude Antonetti. Für das dreiköpfige Richtergremium, dem der emeritierte Schweizer Strafrechtsprofessor Stefan Trexel angehört, gibt es keine Zweifel, dass die heute verurteilten bosnischen Kroaten damit Teile eines Planes von Franjo Tudjman in Tat umsetzten. Dem ehemaligen kroatischen Präsidenten schwebte ein viel größeres Kroatien vor. Gleichzeitig ist für die Richter erwiesen, dass sowohl Tudjman wie auch sein Verteidigungsminister Šušak und Generalstabschef Bobetko Teil dieser kriminellen Organisation waren. Alle drei sind jedoch frühzeitig verstorben. Die höchste Strafe bekam heute Jandraka Prlic. Der ehemalige politische Führer der bosnischen Kroaten wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. 3 weitere Angeklagte müssen für je 20 Jahre hinter Gitter, sowie je einer zu 16 und einer zu 10 Jahren. Mit dem heutigen Urteil des Jugoslawien-Tribunals wird deutlich, dass die Verantwortung für die Kriege auf dem Balkan nicht nur bei der serbischen Führungsriege, sondern auch bei jener von Kroatien liegt.
Die Urteile gegen die 6 bosnisch-kroatischen Führer werfen ein grelles Licht auf die Massaker in Bosnien während des Jugoslawienkriegs. Das ist inzwischen zwar schon fast 20 Jahre her, zu offenen Kämpfen kommt es nicht mehr in Bosnien und trotzdem ziehen sich noch immer tiefe ethnische Gräben durch das Land. Žarko Puhovski lehrt in Zagreb politische Philosophie und war Präsident des Helsinki-Komitees für Menschenrechte. Ich habe ihn gefragt, ändert das Urteil etwas am Verhältnis von Kroaten, Serben und Bosniaken in Bosnien-Herzegowina?
Wahrscheinlich ja. Es ist jetzt leider klar, dass auch die kleinste von diesen 3 Ethnien so grausame Kriegsverbrechen durchführen konnte. Und dann kann man nur spekulieren, wie schärfer, wie größer waren auch die Sachen, die die anderen zwei Nationen in diesem Krieg getan haben. Aber das Wichtige ist jetzt, dass keine von Ethnien sich nur als Opfer interpretieren kann, sondern dass man verstehen muss, es waren die Individuen aus verschiedenen Nationen, die diese Kriegsverbrechen getan haben.
Macht das möglicherweise das Zusammenleben auch einfacher?
Wahrscheinlich nicht, aber es macht die Sachen sozusagen transparenter, durchsichtiger. Es ist jetzt im Sinne der Symbole, im Sinne der, sagen wir, Ideologien, nicht mehr so einfach sagen zu können, wir haben Recht und sie sind alle Täter, sie sind alle im Unrecht. Die alle drei Nationen im kollektivistischen Sinne können sich nicht als Good Guys vorstellen, sondern es muss schließlich die Sache auf das Wesentliche reduziert werden, und das sind A, die Individuen, die Kriegsverbrecher, und B, die Mechanismen, die politischen Mechanismen, die diese Kriegsverbrechen ermöglicht haben.
Und diese politischen Mechanismen, spielen die noch in Bosnien-Herzegowina?
Leider ja. Es ist noch immer so, dass viele von heute aktiven Politiker direkte Kontakte mit den Kriegszeiten haben oder mit den Anführern der Kriegspolitiken in Bosnien-Herzegowina haben, und einige sind noch, das ist noch schlimmer, dieselben Personen, die in Jahren 92 oder 95 direkt in dieser Politik als Täter aktiv waren.
Hinter diesen verurteilten Männern soll ja der damalige kroatische Präsident Franjo Tudjman gestanden haben. Wie wird denn das Urteil in Kroatien aufgenommen?
Man diskutiert jetzt praktisch nur über die jetzt ganz offensichtlich prekäre außenpolitische Position Kroatiens. Aber meiner Meinung nach das Wesentliche ist, dass man diese grausamen Tatbestände in Kroatien für circa 90 Minuten hören musste. Viele Kroatinnen und Kroaten haben das entweder zu vergessen versuchen oder gar nicht gewusst, und das ist ein Schock für sehr viele. Und dann kommt noch die Tatsache, dass der ehemalige Präsident und der Staatsgründer, der Vater der Nation, Dr. Tudjman, in diese grausamen Ereignisse nicht nur als Mitglied, sondern als Hauptperson eingewickelt wurde.
Ein Schock, sagen Sie, wird das die Aufarbeitung dieser Kriegszeit in Kroatien verstärken?
Hoffentlich ja, bin aber nicht sicher, dass man hat viele sozusagen Mechanismen gefunden, um das irgendwie zu relativieren. Aber nach jedem Schock ist es schwerer, diese Mechanismen der Relativierung durchzuführen.
Kroatien ist ethnisch nicht so stark gespalten wie Bosnien. Trotzdem, es gibt auch in Kroatien eine große ethnische Minderheit, die Serben, rund 200.000 Menschen. Die klagen immer wieder über Diskriminierung. Zu Recht?
Das ist wieder eine komplizierte Frage. In den Großstädten lebt man heutzutage wirklich normal im Sinne der kroatisch-serbischen oder serbokroatischen Verhältnisse. Es gibt aber Dörfer im Hintergrund von Zadar zum Beispiel an der Küste, Adriaküste, oder in der Umgebung von Vukovar und in der Stadt Vukovar, die als Opfer des Krieges wohl bekannt ist, wo man diese Verhältnisse ganz sicher nicht als normale interpretieren kann. Das hat man auch in den letzten Wochen klar sehen können. Einerseits sind die Serben so eine winzige Minderheit von ca. 4%, für die auch die hysterischen Nationalisten nicht mehr behaupten könnten, die seien eine Gefahr für Kroatien. Andererseits gibt diese symbolische Hassgefühle und Hasspropaganda, die die radikale, rechtsorientierte Politiker zu verbreiten versuchen, die leider noch immer einige Angehörige finden, besonders, habe ich schon gesagt, in einigen Teilen Kroatiens.
Žarko Puhovski ist Professor für politische Philosophie in Zagreb und war Präsident des Helsinki-Komitees für Menschenrechte. Tessin und Stau gleich Gotthard, das ist die deutsch-schweizer Gleichung. Für die Tessiner selbst gilt Tessin und Stau gleich Marc Antone. Dort, auf der Straße zwischen Lugano, Ponte Tresa und Italien, herrscht an Werktagen praktisch durchgehend Stau. Nun können die Stimmbürger über einen Entlastungstunnel abstimmen. Sie haben die Wahl zwischen Teufel und Belzebub, sagt Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Das Malcantone ist bekannt wegen seiner Kastanienwälder. Es ist beliebt wegen der Grotti am Luganersee, wegen der stillen Täler und es ist berüchtigt wegen des täglichen Verkehrsinfarktes dort.
Oh, non me ne parli. È tremendo. Adesso puoi stir qui fra poco.
Furchtbar sei der Verkehr, ruft diese Frau durch den Lärm. Ab 17 Uhr gehe es erst richtig los. Dann gäbe es nur eines: weg von hier.
Devono fare qualcosa.
Irgendetwas müsse geschehen, sagt diese zweite Gesprächspartnerin. Eine neue Straße, ein Tunnel, irgendetwas. Die beiden Interviews wurden vor 30 Jahren aufgenommen. Pläne für Umfahrungsstraßen entstanden damals, steckten aber bald fest in den Mühlen von Politik und Justiz. Es wird das Jahr 2002. Die Kantonsstraße zwischen Bioggio und Ponte Tresa wurde mehrfach blockiert und Schauplatz eines Volksfests.
Nel centro di Agno circolano più autovetture che dalla Galleria del Gottardo e dal San Bernardino sommate.
Durch den Ort Agno hindurch fahren mehr Autos als durch den San Bernardino und durch den Gotthardtunnel zusammengenommen, erklärt Gemeindepräsident Mauro Frischknecht. Mauro Bernasconi ist Gemeindepräsident von Bioggio. Auch er war dabei an dem Fest vor 10 Jahren.
Un grosso problema, sì, ci sono delle aziende che ci dicono, se non risolvete la situazione del traffico, noi dobbiamo andare.
Der Verkehr sei ein großes Problem, sagt er heute. Es gäbe Firmen, die wegziehen müssten, wenn die Autokolonnen nicht aufhörten. Und er verteidigt jene Lösung, die das Tessiner Parlament vor 2 Jahren beschlossen hat.
Noi vogliamo risolvere i problemi del traffico locale. Ci risolvono con la circolazione e con la rete tram. La tappa prioritaria.
Bernasconi setzt auf den Bau einer Umfahrungsstraße, die zusammen mit einem neuen Tram den lokalen Verkehr aufnehmen könne. Der mühsam austarierte Kompromiss droht jetzt aber zu scheitern. Die Lega dei Ticinesi hat eine Volksinitiative eingereicht. Sie will einen Tunnel bauen, der vor den Toren Luganos beginnt und der an der Landesgrenze bei Ponte Tresa aufhört. Giancarlo Seitz ist in Agno Lega-Gemeinderat.
Lei mette le colonne in gallerie e basta, né più né meno, visto e considerato il blocco che fanno sempre anche i doganieri a Ponte Tresa, io lo conosco bene.
Die Kolonnen gehören in den Tunnel und basta, sagt er. Der Verkehr werde schließlich an der Grenze von den italienischen Zöllnern blockiert. Aber der Tunnel von Giancarlo Seitz kostet fast 1 Milliarde Franken und er wird Schwerverkehr Richtung Italien anziehen. Die Zukunft des Malcantone? Schwierig, sagt Seitz. Das Malcantone sei vor Jahren schon zerstört worden, die Planung sei verunglückt. Jetzt seien der Zug und das Tram wohl abgefahren. Lieferungen von und zu den Industriegebieten, Pendler, Grenzgänger, Einkaufsfahrten nach Italien. 10 Millionen Fahrzeuge quellen sich pro Jahr durch Agno. Die Stimmbürger haben die Wahl zwischen einer Umfahrung, die die Landschaft zwar noch mehr verunstaltet, dafür aber in 8 Jahren fertig sein könnte, und einem Tunnel, der 8-mal mehr kostet als die Umfahrung und der, wenn überhaupt, erst in Jahrzehnten in Bau gehen kann.
Keine leichte Wahl im Tessin. Das war Alexander Grass und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Roman Fillinger. Das Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle oder rund um die Uhr auf srf.ch/Echo der Zeit.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/News.